Die Halbstunde der Wahrheit.
Die Halbstunde der Wahrheit.
Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten. Der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golly Marbo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent und ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Terry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war 3 Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing Partner von 365 Sherpas.
Vor vielen Jahren gab es eine Werbekampagne des Profil und da war der Außenminister Alois Mock in kurzen Hosen drauf zu sehen. Und da war eine wahnsinnige Debatte in Österreich, wie impertinent doch das Profil eigentlich ist und warum die das überhaupt machen. Und ich habe es natürlich geliebt, muss ich zugeben. Ja, es war eine köstliche Persiflage darauf, wie sich sozusagen alte Rituale in der Außenpolitik und Commons fortgesetzt haben und es war kein Eindringen in eine Intimsphäre eines Menschen, dass er da einmal kurze Hosen trägt. Es hat nur einfach zum Schmunzeln angeregt.
Absolut, ist ein legendäres Foto geworden, ich erinnere mich. Allerdings war es ja, glaube ich, im Rahmen eines offiziellen Staatsbesuchs, wenn ich mich richtig erinnere, insofern also gar nicht Privatleben. Und wir wollen ja heute uns anschauen, wie ist denn das Verhältnis zwischen Medien und Politik, was das Privatleben von Leuten in der Politik betrifft.
Ja, das ist hochspannend, vor allem ja, weil die Politiker gerne ihr Familienleben und ihre Integrität dadurch belegen, dass ihr Familienleben so großartig ist.
Ja, also ist unterschiedlich. Ich glaube, es spielt wahrscheinlich im angloamerikanischen Raum eine größere Rolle als in Europa. Aber natürlich ist auch in Europa immer das Thema quasi, mit wem ist die oder der verheiratet und was ist das für ein Familienleben, das da dahinter steht. Und wenn wir uns dann so Semi-Monarchien anschauen, wie Frankreich zum Beispiel, da spielt die First Lady tatsächlich eine ganz prominente Rolle, die dann teilweise auch sogar eine politische Funktion hat. In den USA ähnlich. Die Frau des Präsidenten hat dann ein eigenes Programm, was die Ausbildung von Kindern, von Jugendlichen betrifft oder wenn es um Ernährung geht. Das ist ja eigentlich in Österreich gar nicht so gängig.
Naja, bis auf den H.C. Strache, der doch eine sehr prominente Frau hatte, die er schon
die
aufgebaut
selber,
hat.
Jetzt selbst ein Mandat hat.
Genau, und aufgebaut hat zu einer politischen Tätigkeit. Zurück zum angloamerikanischen Raum. Da gibt es ja diese zwei Pole. Da gibt es auf der einen Seite diese Biederkeit und dieses Family Picture, das immer stimmen muss. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch diese Skandale der Abgründe, die ich auf einmal erlebe. Jeder Seitensprung wird von den Zeitungen begierig aufgenommen. Ich bin sehr froh, dass wir das in Österreich noch nicht in dem Ausmaß pflegen.
Ich auch, wobei ich das wirklich also teilweise brutal finde, was sich da in UK abspielt oder in den USA, wo wirklich jedes Detail aus dem Privatleben durch den Boulevard gezerrt wird, in der Yellow Press breitgetreten wird. Und ich frage mich auch, mit welcher Legitimation und woher kommt das? Warum ist das im angloamerikanischen Raum so stark? Muss vermutlich irgendwie einen historisch-religiösen Hintergrund haben, vermutlich.
Ja, ich glaube, es ist einerseits eben diese doch sehr restriktiven religiösen Wurzeln, die da kommen aus dem protestantischen oder evangelikalen. Aber andererseits hat es natürlich auch mit der totalen Dominanz des Kommerzes in diesen Regionen, was die Medienfinanzierung betrifft, zu tun. Der Verkauf, die Quote, die bezahlten Abos der Kundinnen und Kunden, das ist halt das Einzige, was deren Medien irgendwie finanziert. Und das ist bei uns in Europa anders, weil wir hier Presseförderung haben, weil wir hier im öffentlich-rechtlichen Bereich ja sogar eine Finanzierung über Gebühren haben. Das kennt man im angloamerikanischen Raum nur bei der BBC, sonst aber in Nordamerika gar nicht.
Aber das würde bedeuten, dass die BBC in UK keine Berichterstattung über Privatleben von Politikerinnen und Politikern macht?
Ich glaube, dass es viel ausgewogener macht. Die BBC, da gibt es ja gerade eine unglaubliche Debatte, hat einen irrsinnigen Rechtfertigungsbedarf, dass sie ausgewogen ist. Da ist rund um den Brexit eine Diskussion losgetreten worden von Johnson und den Brexiteers, dass die BBC angeblich zu sehr pro-europäisch gewesen und berichtet hätte. Und jetzt sind sie noch einmal mehr in die Pflicht genommen, als sie vorher meines Erachtens schon sehr redlich getan haben, immer beide Seiten darzustellen zu einem Konflikt. Die haben gar nicht die Zeit für die Berichterstattung, die die Yellow Press hat. Ich glaube, dass sie vor allem aber auch die sozusagen indirekte Ursache dieser grauslichen Zeitungen in England sind, weil sie so seriös sind, weil sie so richtig informieren, wäre gar nicht so viel Platz daneben, um wichtige Botschaften zu transportieren. War übrigens in Österreich ganz ähnlich, jetzt um die ganze Covid-Sache waren auf einmal alle Leserinnen und Leser von den Boulevardmedien oder von den sozialen Medien wieder beim ORF, bei den Journalen und bei den Zeit im Bild-Sendungen, weil sie dort die Quelle als seriös erachtet haben. Und da gibt es auch inzwischen Studien darüber, dass wenn es um wichtige Dinge geht, dann gehe ich immer zu den Öffentlich-Rechtlichen.
Und es hängt vermutlich natürlich auch davon ab, wie sehr die Politik selber diese Inhalte kommuniziert. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie sehr muss Familienleben auch dann Teil des politischen Auftritts sein. Ich erinnere mich an den Bundespräsidentschaftswahlkampf in Österreich 1992, als Thomas Klestil angetreten ist gegen Streicher von der SPÖ aufgestellt. Und Klestil zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ganz offensiv auch Kommunikationskampagnenarbeit mit seiner Familie gemacht hat. Da gab es Fotos in Foltern, er mit seiner Frau, mit seinen drei Kindern. Das war Teil seines Auftritts, seiner Kampagne. Und demgegenüber ein Streicher, der halt nur sozusagen seine Managementqualitäten unterstreichen wollte im Wahlkampf. Interessant war dann, dass dann nach dem ersten Wahlgang, der ja für Klestil überraschend gut ausgefallen ist und der relativ knapp hinter Rudolf Streicher gelegen ist, dann Streicher quasi im zweiten Wahlgang in der Kampagne in diesen 4 Wochen dann plötzlich ein neues Plakat in seiner Kampagne lanciert hat, auf dem er mit seiner Frau abgebildet war. Und ich glaube, das ist dann wirklich völlig in die Hose gegangen, weil das war ein Strategiewechsel, dem ihm dann niemand mehr abgenommen hat. In der ersten Phase war er nur der Manager und in der zweiten Phase kommt plötzlich der Familienmensch. Da hat, glaube ich, dann jeder gesehen, das ist jetzt nicht ganz authentisch.
Ja, und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, hätte man damals als Journalist diese Kampagne zum Beispiel in Frage stellen sollen? Es gab ja später dann eine zweite Ehe von Thomas Klestil und
die dann ja auch relativ breit in den Medien diskutiert wurde.
Auch mit dem, was sozusagen schon zu Zeiten der ersten Ehe für einen Alltag gelebt worden sein soll. Aber ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass mich das nicht so interessiert, stellt sich da immer die Frage, ab wann soll ein Journalist oder eine Journalistin berichten?
Ich erinnere mich damals an ein Cover von Täglich Alles, eine Zeitung, die es heute nicht mehr gibt und ich weiß nicht, wie vielen sie abgeht. Aber die haben damals getitelt, Klestil gibt die Löffler ab. Eines der widerlichsten Schlagzeilen, an die ich mich erinnern kann in Österreich. Argumentiert wurde das damals mit den Worten, der Herr Bundespräsident hat selber den Boulevard betreten mit seinen Interviews zu seinem Privatleben. Dann muss er auch damit leben, am Boulevard zu bleiben.
Wobei, er hat ja die Familie sozusagen instrumentalisiert, aber es gibt trotzdem die Familie. Es gibt seine Kinder, es gibt seine Frauen, es gibt die Verwandtschaft rundherum. Und man darf ja nie vergessen, auch als Journalist oder Journalistin, und da möchte ich schon einen Appell an meine Kolleginnen und Kollegen richten, denkt auch an die, die nicht in der ersten Reihe stehen, weil auch die Kinder lesen das.
Aber jetzt redest du für die Politik und ich für die Medien. Eigentlich sollte man das umgekehrt machen. Ich finde tatsächlich, dass ja auch deswegen das so wichtig ist, diese Privatsphäre den Menschen, die in der Politik tätig sind, auch zuzugestehen. Weil ich mich sonst frage, wer geht sonst in die Politik? Wenn ich weiß, wenn ich mich jetzt beginne, mich politisch zu engagieren, habe ich kein Privatleben mehr. Ob ich mir das zumute, ich glaube, daran scheitern auch viele politische Talente in Wirklichkeit, weil sie sich das nicht zumuten wollen.
Das hat sich ja jetzt noch einmal sozusagen verschärft durch die sozialen Medien. Wir haben ein Musterbeispiel in Deutschland, das war die Ehe vom Präsidenten Wulff und den Vorwürfen, die an seine Frau gerichtet worden sind. Da hat der Boulevard einfach Gerüchte aus den sozialen Medien, die damals entstanden sind, aufgegriffen und behauptet, sie hätte eine Vergangenheit als Escort-Service-Girl. Das ist alles nicht wahr und hat sich auch als unwahr herausgestellt, ist aber hartnäckig geblieben. Und anhand dieser Geschichte mit dem Präsidenten Wulff kann man auch ermessen, wie lange es dauert, bis die Persönlichkeitsrechte eines Menschen geschützt werden. Weil er hat Jahre prozessieren müssen. Er hat darüber übrigens auch ein Ende dieser Ehe, hat darüber sich dann wohl auch formuliert.
Und das Ende seiner politischen Laufbahn.
Und er musste zurücktreten, genau. Nur aufgrund von unbelegten Vorwürfen.
Wobei das Ende seiner...
Da gab es noch die Kreditaffäre.
Genau, richtig. Sein Rücktritt hatte noch andere Gründe.
War aber auch relativ an den Haaren herbeigezogen.
Aber jetzt frage ich den Mann, der für die Medien spricht, wo endet dann die Privatsphäre der Politik? Habe ich als Politiker tatsächlich uneingeschränktes Recht auf Privatsphäre?
Selbstverständlich. Meines Erachtens einmal ja, bis auf eine Ausnahme. Wenn ich sozusagen der offensiven Lüge überführbar bin oder wenn ich der Missachtung von Menschenrechten überführbar bin. Wenn jetzt also beispielsweise der Herr Trump allen Ernstes 50% der Bevölkerung, nämlich die weibliche Bevölkerung, diskreditiert, diskriminiert und als benutzbar bezeichnet in einem Audiotape, das dann die Washington Post veröffentlicht hat, dann halte ich das für notwendig. Ja, weil da ein Menschenrecht und eine Gleichstellung verletzt worden ist.
Aber da geht es ja um eine Aussage, die er auch sogar in seiner politischen Funktion getroffen hat, oder?
Und na, das war, glaube ich, damals ein Boulevard-Interview, noch lang vor seiner Kandidatur, in dem er gemeint hat, Hauptsache ich bin berühmt, dann kann ich jeder Frau zwischen die Beine greifen und sie wird mich lassen. Ich halte das für einen derartigen Übergriff und für eine derartige sozusagen Missachtung der Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft und damit natürlich auch für berichtenswert.
Aber wenn ich einen Widerspruch habe zwischen dem, was ich politisch vertrete und dem, was ich privat tue, ist das dann eine Sache der Öffentlichkeit?
Naja, da kommen wir in diese Gegend der Moral. Wir haben in unserem letzten Podcast schon über Ethik gesprochen und ich glaube, da sollten wir uns orientieren. Ja? Wie wollen wir miteinander leben? Nach welchen Regeln sollen wir miteinander leben? Und über diese Ethik dürfen wir dann auch sozusagen dem anderen gegenüber ein gewisses sozusagen Einspruchsrecht erheben, glaube ich, als prüfende Journalistinnen und Journalisten. Aber wenn es um Moral geht, wie jetzt jemand seine Ehe lebt oder wie jetzt jemand sein Liebesleben gestaltet, beispielsweise hatten wir ja in Österreich diese doch interessante Begebenheit, dass Jörg Haider eine unglaublich umstrittene Persönlichkeit war, aber seine Neigung zur Homosexualität nie ein Thema wurde.
Die HOSI, eine Organisation, die sich für die Rechte von Schwulen und Lesben in Österreich einsetzt, hat ja eine Zeit lang, glaube ich, sogar Leute geoutet. Das heißt, die haben Pressekonferenzen gemacht und haben gesagt, der oder die sind homosexuell. Davor war das noch nicht öffentlich bekannt, haben das aber zum Beispiel über Jörg Haider nie gemacht. Und einmal hat ein Vertreter dieser Organisation auch gesagt, sie haben sich bewusst dagegen entschieden, das öffentlich zu machen, obwohl sie es wussten, obwohl sie viele Geschichten dazu gehört haben. Sie haben sich bewusst dagegen entschieden, weil er sich nie zu LGBTI-Themen, also zu Themen, die für Schwulen und Lesben relevant sind, geäußert hat. Hätte er sich irgendwann einmal zum Beispiel öffentlich stark gemacht gegen die Einführung der Homo-Ehe oder für die Diskriminierung von Schwulen und Lesben, dann hätten sie es öffentlich gemacht.
Das finde ich total nachvollziehbar, kann ich gut damit leben und finde ich eben sehr schön, dass das so war.
Aber sollte das auch eine Richtlinie für Medien zum Beispiel sein?
Selbstverständlich, ja. Ich glaube, das ist eine relativ gute Richtschnur.
Wird das in Österreich so gelebt, deiner Wahrnehmung nach?
Also ja, im Großen und Ganzen würde ich nur einen Verlag im Auge haben, das ist der vom Fellner, wo das, glaube ich, nicht gelebt wird. Also da wird dem Alaba eine Träne ins Auge gesetzt via Photoshop, weil die Nationalmannschaft ein Match verloren hat. Das ist ein Übergriff, der in die Persönlichkeitssphäre eindringt, der einfach Grenzüberschreitung darstellt, weil der Alaba wahrscheinlich wegen wichtigerer Dinge im Leben weint, als wenn ein Fußballmatch verloren geht. Und ja, die Fellners, glaube ich, halten sich da nicht dran und die kennen keine Grenzen und die sind meines Erachtens Grenzüberschreiter. Aber sonst wird in Österreich relativ gut gearbeitet, denke ich.
Aber was ist dann Persönlichkeitssphäre? Ist Persönlichkeitssphäre mein gesamtes Privatleben? Ist das eine Krankheit? Ich erinnere mich an Rudi Anschober, der als Soziallandesrat in Oberösterreich irgendwann einbekannt hat, er hat eine Depression und auch mal aufgrund eines Burnouts einfach für 3 Monate sich aus dem beruflichen Alltag genommen hat. Das war seine Entscheidung in dem Fall. Hätte er das nicht öffentlich kommuniziert, wäre es Aufgabe der Medien gewesen, das zu berichten?
Ja, ob das jetzt sozusagen dann Burnout genannt hätte werden müssen oder krankheitsbedingt, das möchte ich gar nicht so entscheiden. Ich selber wäre dafür, dass man dann die Krankheit eben bekannt macht und vor allem auch was psychische Gesundheit betrifft, sollte es viel mehr offene Dialoge in Österreich geben. Das ist genauso, wie wenn jemand andere eine Grippe hat. Vielleicht in der Tragweite schlimmer, aber nicht in der Art und Weise. Und psychische Gesundheit sollte man anders bewerten.
Aber auch eine Krebserkrankung. Wenn ja. Ich zum Beispiel jetzt ein Minister bin in der Regierung und ich bekomme eine Krebsdiagnose, dann ist das etwas, das ich vielleicht jetzt einmal in einem ersten Schritt mal mit mir selber ausmachen möchte, mit meinem nächsten sozialen Umfeld. Habe ich da aus deiner Sicht eine Verantwortung als Politiker, das auch öffentlich zu machen und wie rasch?
Auch hier haben wir ja ein Best-Practice-Beispiel in Österreich, dass das von der Ministerin Oberhauser ganz toll gemanagt wurde und ihr Vermächtnis wie man mit so einer Krankheit umgeht, ist ja bis heute zitabel und auch die Frau Brammer hat das ganz toll gemacht. Also ja, ich glaube, die schönere Variante ist, wenn das von den Persönlichkeiten selbst kommt und nicht von uns aufgedeckt werden soll.
Ich fürchte nur, Sie haben wahrscheinlich gar keine Alternative, weil Sie, glaube ich, damit rechnen müssen, wenn Sie es versuchen zu verheimlichen, also oder zumindest privat zu halten, Sie damit rechnen müssen, dass Gerüchte umgehen und dass Medien dann doch irgendwann einmal darüber berichten.
Die Gerüchte passieren aber eher in den sozialen Medien. Die passieren, glaube ich, gar nicht so in den Zeitungen und im Fernsehen. Dort heißt es dann gestorben. Und wenn keine Todesursache oder wenn keine Krankheitsursache dabei steht bei Abwesenheit, dann vermutet man das und das und das und das. Und dem muss man vorbeugen als Person im öffentlichen Leben und im öffentlichen Raum.
Ja, es sind ja Personen des öffentlichen Interesses. Und daher haben wahrscheinlich ja auch Bürgerinnen und Bürger ein gewisses Maß an Recht, quasi zu wissen, in welcher Situation lebt und arbeitet diese Person. Vor allem, ich habe ja auch dann den Anspruch an eine Ministerin, an einen Landesrat, dass die auch ihrer Funktion, ihrer Arbeit nachgehen können. Und wenn es da etwas gibt, das sie tatsächlich massiv einschränkt darin, dann habe ich als Bürger eigentlich ein Recht darauf, oder?
Ja, unbedingt. Deshalb ist ja auch wichtig, dass wir wissen, wann welche Ministerinnen schwanger sind.
Auch das. Genau, das ist halt wahrscheinlich die erfreulichste Form. Aber das heißt eigentlich persönlich öffentlich Interesse, aber dann stellt sich trotzdem die Frage, wo ist dann die Privatsphäre?
Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Artikel 1 der AEMR, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sagt: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Die AEMR ist vom Staat Österreich ratifiziert, das heißt, die Menschenrechte sind auf alle in Österreich lebenden Menschen anzuwenden. Dieser Artikel 1 ist den meisten bekannt. Weniger bekannt ist, dass darin auch das Recht auf Privatsphäre, den höchstpersönlichen Lebensbereich, definiert ist. Und da PolitikerInnen, genau wie JournalistInnen, meist auch menschliche Wesen sind, gilt dieses Recht eben auch für sie. Berichterstattung aus diesem Lebensbereich kann unter anderem gerechtfertigt sein, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem öffentlichen Leben steht. Zum Beispiel ist die Information über den kritischen Gesundheitszustand einer Spitzenpolitikerin durchaus relevant für das öffentliche Leben. Die schwere Krankheit eines Angehörigen eines Politikers ist das hingegen nicht und hat daher in der Berichterstattung nichts zu suchen, woran sich nicht alle Medien immer halten. Und daher haben derartige Berichte häufig auch ein juristisches Nachspiel.
Ja, also bei mir ist es eigentlich, wie du merkst, gar nicht ein Thema unbedingt der Journalistinnen und Journalisten. Ich glaube, die sind recht korrekt, grosso modo. Bei mir ist es schon ein Thema der Plattformen und der sozialen Medien.
Die Journalistinnen und Journalisten in Österreich.
In Österreich, genau.
In Deutschland ist es wahrscheinlich ähnlich.
Ja. Ein Thema, das ich in dem Zusammenhang wieder als nicht wahnsinnig rühmlich für Österreich aber erachten möchte, ist diese letzte Adaption des Gesetzes für die Verhinderung von Hate Speech in den sozialen Medien. Weil da wurde zunächst eigentlich sehr richtig nicht unterschieden zwischen Facebook, Google und Co. und den Plattformen, den großen Plattformen in Österreich. Jetzt aber im aktuellen Gesetzesentwurf nach einem Brandartikel des Klaus Pandi in der Kronenzeitung wird sehr wohl wieder unterschieden. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum jetzt eine Beleidigung auf der Krone-Plattform oder beim Standard-Forum weniger stark wirken soll als eine Beleidigung, die über Facebook kommt. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass diese Sorgfalt, die wir bei den Plattformen von etablierten Marken vorfinden, noch viel größer sein muss, weil ja da auch noch die Marke mitschwingt. Der Standard ist eine sehr seriöse Marke und wenn dann sozusagen der Standard redaktionell nicht die Moderation hinkriegt bei seinen Foren, dann wirkt es trotzdem so, als wäre das vom Standard legitimiert. Und damit ist es ja noch viel brutaler, als wenn das stattfindet in irgendwelchen Blasen. Und hier hat sich wieder in einer ganz unrühmlichen Form das Verlegertum mit den Politikern zusammengefunden. Und ein Schuft, der was Böses vermutet. Der Klaus Pandi schreibt einen Brandartikel und schon wird das Gesetz geändert. Finde ich grauslich.
Aber das heißt, wie würdest du es regeln?
Nein, das muss natürlich für alle gleich gelten. Ich persönlich würde mir sogar wünschen, dass in den sozialen Medien das gleiche Mediengesetz sozusagen greift wie bei Verlagen und Zeitungen und anderen Medien. Aber zumindest diese Zwischenstufe, die wir jetzt haben, dass die Moderationspflicht gewährleistet ist, dass eine Löschungspflicht innerhalb von einer ganz kurzen Zeit stattzufinden hat, die muss für alle Player in der gleichen Form gelten. Und warum sollen da jetzt die Österreicher bevorzugt sein?
Ja, dann sind wir natürlich wieder bei der Frage, sind soziale Medien Medien, genauso redaktionelle Medien, wie es eben der Standard ist und so weiter. Das ist, glaube ich, tatsächlich wahrscheinlich die Grundfrage.
Ja, aber da kann man nicht drüber diskutieren. Das ist einfach läppisch, ja, dass ich sozusagen mein Geld mit den Daten verdiene, die die Menschen da hineintragen, sprich die Geschichten, die sie erzählen, die Fotos, die sie bieten, die Videos, die sie machen. Das sind selbstverständlich Medien. Was soll das sonst sein? Das ist Content. Damit wird ja auch das viele Geld verdient.
Ja, aber ist es dann einer solchen sozialen Plattform, und ich will jetzt kein Mitleid für Facebook erheischen, aber einer grundsätzlich einer sozialen Plattform zumutbar, dann alle diese Beiträge tatsächlich immer zu überprüfen, redaktionell durchzuchecken und zu schauen, ist das wahr, greift das einen die Rechte
von Privatrechte von einzelnen Personen? Was du ansprichst, ist dieses sozusagen dieses Verständnis, dass Medien heutzutage Lebensmittel sind, muss endlich in unsere Gesellschaft hinein und in die Köpfe der Politiker. Sie müssen genauso streng mit Informationen im Netz umgehen, wie sie das mit Eiern für den Lebensmittelhandel tun. Und der Spar oder der Biller oder der Hofer könnten nach einer Salmonellenvergiftung auch nicht sagen, ja, schuld ist der Bauer. Die tragen Mitverantwortung, wenn sie die Salmonelleneier verkauft haben. Und genauso ist es selbstverständlich mit den Plattformen. Und so ist es ja auch jetzt schon mit Zeitungen und Verlagen. Die dürfen wir auch nicht einfach alles veröffentlichen.
Aber das heißt, ich dürfte dann eigentlich auf Facebook überhaupt nichts quasi über Privates, über andere schreiben?
Also ich persönlich würde mich hüten, sowas zu tun. Und vor allem möchte ich schon auch hier wieder, wie ja, glaube ich, schon einmal zwischen uns beiden diskutiert, das Wesen der Demokratie beschreiben. Das Wesen der Demokratie besteht im Schutz des Einzelnen und in der Würde des Einzelnen. Und man muss eine Gesetzgebung meines Erachtens daran abarbeiten, dass in Halle eine Frau live auf Facebook ermordet wurde. Ja? Ihre Intimsphäre gehört geschützt und die ihrer Angehörigen. Und ihre Würde ist dort verletzt worden. Und wir in der Demokratie haben dafür zu sorgen, mit jedem Aufwand, der dafür nötig ist, sowas zu verhindern. Das ist für mich viel mehr wert, nämlich diese einzelne eine Geschichte ist mehr wert als die freie Meinungsäußerung auf allen anderen Plattformen zusammen.
Glaube ich, ein Beispiel, das vermutlich alle Aspekte dieses Themas abdeckt, ist ja tatsächlich das Thema Clinton-Lewinsky, weil da hatten wir einen Politiker, der ein Verhältnis hat, das Thema, erstes Thema Privatsphäre, zweites Thema dann daraus entstanden ein Meineid, das sogar dann ein Amtsenthebungsverfahren verursacht hat. Und vor allem dann eine Monika Lewinsky, die daraus sozusagen aus ihren Erfahrungen, die sie gemacht hat mit dieser Geschichte und mit dem Hass, der ihr entgegengebracht wurde und mit dem Mobbing, das sie erlebt hat auf sozialen Medien, auch wiederum Thema gemacht hat. Und ich habe mir einen TED-Talk mit ihr angeschaut und es war wirklich beeindruckend, was diese Frau über die Jahre durchgemacht hat. Und für die ist das eigentlich, das prägt ihr ganzes restliches Leben in Wirklichkeit.
Wen soll die heiraten?
Wie soll die
heiraten?
Das ist über 20 Jahre her und es prägt sie bis heute.
Nein, das ist eine Grenzüberschreitung und wir müssen ja uns in der sozusagen Bearbeitung von Medien immer vor Augen führen, dass es sich um Vervielfältigung handelt. Wenn du über Medien etwas transportierst, dann glaubst du ja, das ist was sehr Persönliches, weil du tust es nur in eine Kamera oder in ein Mikrofon oder in ein Fotoapparat hinein. Aber das gleiche Signal kommt bei vielen, 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 vielen Adressaten gleichzeitig auf der anderen Seite an. Das ist wie gedruckte Zeitung. Früher hatte man diese Stapel, ja, und konnte sich vorstellen, dass das vervielfältigt wurde. Heute in der digitalen Zeit fehlt es uns an Fantasie zu verstehen, dass das immer noch so Stapel sind. Und darüber müssen wir einfach mehr nachdenken und da sollten wir uns auch mehr Gedanken machen.
Aber ich glaube, für die Politik kann man auf jeden Fall mitnehmen, besser das Privatleben draußen halten. Das wäre, glaube ich, ein Rat für alle, die in die Politik gehen.
Ich weiß, dass du da das Window of Opportunity mit den Neos damals ganz toll gelöst hast und genutzt hast, als ihr diese sozialen Medien zum Aufbau der Marke Neos verwenden konntet. Heute würde ich als Politikerin und Politiker zweimal darüber nachdenken, wie sehr ich mich in diesen Schlauch der Dauerpräsenz im Netz überhaupt noch bewegen muss.
Das ist ein anderes Thema, über das wir uns da beim nächsten Mal unterhalten werden.
Was vielleicht zum Schluss noch zu sagen ist, es gibt ja auch sozusagen gute Seiten der Digitalisierung. Und wenn man daran denkt, dass eine mittelbar politisch tätige Person, nämlich Lady Diana, durchaus durch Paparazzi ihr Leben verloren hat, weil sie dauerverfolgt wurde, weil sie keinen Moment der Freiheit mehr hatte. Es war sozusagen ein Vorgriff auf das, was die sozialen Medien heute sind. Dann kann man wenigstens erleichtert feststellen, dass es aufgrund der Smartphones heutzutage kaum noch Paparazzi gibt, weil sich so viele Privatpersonen finden, die Unfälle, Todesfälle oder Affären oder Urlaubsdestinationen von sozialdemokratischen Parteichefinnen sofort in Szene setzen und wenigstens gibt es die Leute mit dem Teleobjektiv nicht mehr.
8 Milliarden Paparazzi.
So ist es leider, so ist es leider. Danke für die Zeit.
Ich danke.
Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsom.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspiris Film.